Liebe Geschwister, ich habe euch für die Predigt ein Bild an die Wand geworfen, ein Bild mitgebracht. Es soll heute am Anfang der Predigt stehen, also zu Beginn heute mal kein Bibeltext, wie das sonst meistens so ist, aber natürlich werde ich dann über die Predigt hinweg immer mal wieder Bibelverse zitieren, die mit dem Bild in Verbindung gebracht werden können, vor allen Dingen aus der Schöpfungsgeschichte aus dem ersten Buch Mose. Was habe ich euch für ein Bild mitgebracht? Es ist das Motiv eines sogenannten Fastentuches oder Hungertuches. Und ich werde das jetzt im Folgenden Hungertuch nennen, damit wir bei einem einheitlichen Wort bleiben. Der Sinn eines solchen Hungertuches ist, dass während der Passionszeit damit das Kreuz verhüllt wird. Also, eigentlich kann man genau dieses Motiv zum Beispiel auch als großes, im großen Textilformat kaufen und das könnte man dann also vor das Kreuz hängen. Der Brauch dieser Hungertücher, der ist aus dem jüdischen Tempelvorhang entstanden, der ja im Neuen Testament mehrfach mit dem Kreuzestod Jesu in Verbindung erwähnt wird. Und neben dem körperlichen Fasten soll dieses Hungertuch in der Passionszeit auch eine geistliche Seite betonen und eine Fokussierung des Glaubens. Der Blick wird sozusagen fokussiert über eine gewisse Zeit hinweg auf dieses besondere Motiv, was sonst nicht da wäre. Und wir merken, die Passionszeit ist irgendwie anders. Es liegt ein Schleier auf dem Christentum. Und so soll also dieser Brauch der Hungertücher dazu dienen, den Blick der Gläubigen zu schärfen für das Leiden Jesu, an dem wir in der Nachfolge ja auch aktiv teilnehmen. Das Hungertuch ist also eine bildhafte Anregung und es sind ganz verschiedene Elemente drauf zu erkennen. Ein großes Motiv aus vielen kleinen Teilen. Wir werden die Augen drüber schweifen lassen. Wer sich getraut hat, weit vorne im Gottesdienst zu sitzen, der erkennt vielleicht ein bisschen mehr, aber ich werde euch trotzdem natürlich auch beschreibend mitnehmen, was da zu sehen ist. Also, was sehen wir? Roter Hintergrund, vier Hände, die man erkennen kann, eine bläuliche Kugel, es soll die Erdkugel sein, und viele leuchtende Farben insgesamt, bunte Schnipsel könnte man sagen, viele so kleine Farbakzente. Wie ist dieses Kunstwerk entstanden? Ein südamerikanischer Künstler hat es geschaffen und er gibt Einblick in seinen Schaffensprozess. Eine Tageszeitung bildet die Grundlage für das Werk. Der Künstler beklebt eine Leinwand vollständig mit Zeitungsseiten. Und das soll die Flut an Informationen ausdrücken, die uns jeden Tag erreicht. Täglich neue Nachrichten beeinflussen uns in unseren Überzeugungen und in unserem Handeln. Auf der Zeitung, die dann da aufgeklebt ist, wurden danach die Motive grob mit Kohlestift vorgezeichnet. Der nächste Schritt im Schaffensprozess: Der Künstler überstreicht das Ganze mit schwarzem Acryl. Und schwarz ist ja eigentlich keine Farbe, sondern schwarz ist die Abwesenheit von Licht. Für den Künstler eine ideale Grundlage, weil alle Farben, die danach aufgetragen werden, besonders leuchten. Anschließend klebte der Künstler viele farbige Papierschnipsel und ausgerissene Zeitungsstücke auf. So arbeitete er dann die Motive insgesamt heraus. Er übermalt sie, klebt darüber wieder eine Schicht von Schnipseln und es entsteht eine Collage, könnte man sagen, von vielfältigen Nachrichten, die uns eben von überall her immer erreichen. Man könnte sagen, das Bild ahmt einen ähnlichen Prozess wie die Schöpfung aus dem Nichts nach. Also so wie Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, so entsteht auch dieses Bild am Ende auf dieser schwarzen Grundlage. Wir sehen die Erdkugel. Sie leuchtet türkis und blau. Wir nennen die Erde ja auch unseren blauen Planeten. Die Welt ist uns von Gott geschenkt. Ihre Schönheit bildet seine Liebe ab. Die Erdkugel ist hier eben auf diesem Bild aus zerrissenem Papier zusammengesetzt. Wir sehen, dass auch schwarze und rote Schnipsel aufgeklebt sind. Sie lassen die Erde brüchig und verwundet aussehen. Also eine zerrissene Welt. Das auffällige Rot als Hintergrundfarbe, es steht für die Liebe, steht aber auch für Energie. Und hier jedoch steht es für den Künstler noch mehr für Gefahr, die Bedrohung der Schöpfung als Ganzes. Nicht nur die Natur, die Umwelt, sondern alle Lebenszusammenhänge von allen Lebewesen sieht er als bedroht. Und dann sehen wir noch diese vier Hände. Also zwei greifen hier von der Seite rein und zwei kommen so von schräg oben. Wir sehen diese vier Hände, sie berühren vorsichtig die Erdkugel, lassen ihr aber auch Spielraum. Die Frage stellt sich, ist die Kugel jetzt sicher gehalten? Oder verliert sie vielleicht gerade in dem Moment, wo das Bild eingefangen ist, die Balance? Und wenn man näher rangeht, dann lassen sich auf diesen einzelnen Papier, Zeitungsschnipseln, die da verarbeitet worden sind, sogar noch Worte entziffern, die ganz bewusst gewählt worden sind. Da steht etwas vom Anfang und von Tieren. Mensch, Leben und Wissen sind Worte, die da aufscheinen. Wir können damit weiterdenken und fragen, was ist unser Auftrag als Menschen in Gottes Schöpfung? Es geht um mehr als die Umwelt, es geht um alle Lebenszusammenhänge, es geht um Gerechtigkeit, Frieden und so weiter. Wenn wir heute dieses Hungertuchmotiv betrachten, dann fällt uns eine Farbe besonders ins Auge, es ist dieses stechende Blau, was herauskommt. Wir werden erinnert an den Beginn der Bibel, an die ersten Verse der Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Dieses Blau hier im Motiv, das uns die Weite des Himmels und die Tiefe des Meeres aufzeigt, deutet den Ursprung allen Lebens an. Aus der scheinbaren Leere hat Gott die Welt hervorgebracht, die von unermesslicher Schönheit und von Vielfalt erfüllt ist. Ein blaues Juwel. Gott hat das Licht geschaffen und die Dunkelheit durchdrungen und die Erde geformt, auf der wir heute stehen und gehen. Alles, was uns umgibt, die Berge, die Wälder, die Ozeane und selbst die kleinste Blume, trägt Gottes Handschrift. Die Schöpfung, sie ist wunderbar und kraftvoll. Sie erzählt von Gottes Kreativität und Liebe. Und wenn wir in einen klaren Nachthimmel hinaufschauen, dann spüren wir vielleicht etwas von der Ahnung, von dieser Größe Gottes. Wenn wir das Summen einer Biene hören oder das Spiel der Farben in einem Schmetterlingsflügel sehen, erkennen wir, dass Gott nicht nur mächtig und groß, sondern auch detailverliebt ist und zärtlich im Kleinen. Wir sind eingeladen, innezuhalten und Gott zu loben, wie der Psalmist sagt in Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündigt seine Werke. Jede Farbe, jedes Bilddetail ruft uns zu, schau hin, schau genau hin. Erkenne, wie wunderbar alles gemacht ist und die Güte Gottes, sie durchzieht alles. Jedes Element der Schöpfung trägt den Stempel dieser Güte. Sie ist kein Zufallsprodukt, sondern Ausdruck eines Schöpfers, der uns in seiner Welt einen Platz gegeben hat, der uns Lebensraum schenkt und der seine Werke gesegnet hat. In der Passionszeit blicken wir auf dieses wunderbare Werk Gottes und erinnern uns, diese Schönheit ist Teil des Bundes, den Gott mit seiner Schöpfung geschlossen hat. und der am Kreuz auf Golgatha seinen Höhepunkt erreichen wird. Wir haben die Schönheit der Schöpfung Gottes betrachtet und jetzt richten wir unseren Blick auf uns als Menschen. Gott hat uns als Teil dieser großartigen Schöpfung geschaffen. Wir sind nicht bloß Zuschauer. Wir sind verwoben in dieses System, das Gott so gut und fein aufeinander abgestimmt hat. Und im ersten Buch Mose heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Was für eine Würde, die uns hier zugesprochen wird als Menschen. Aber wir neigen leicht dazu, uns darauf etwas einzubilden. Dieses Abbild Gottes, es soll uns an unsere Berufung erinnern und uns nicht Allmacht vorgaukeln. Das Abbild Gottes zu sein, das macht uns nicht zu kleinen Göttern, die über der Schöpfung stehen, sondern zu Geschöpfen, die mit der Schöpfung verbunden sind. Wir leben nicht getrennt davon, sondern mitten in dieser Schöpfung. Wir sind Teil von ihr. Wir sind ja selbst auch Geschöpf. Unsere Luft zum Atmen, unser Wasser zum Leben, unser Boden, der uns nährt, all das bindet uns an diese eine Schöpfung. Wir sind eingebettet in dieses System, das von Gott in seiner Weisheit so geschaffen wurde, dass alles gut ineinander greift. Die Kreisläufe der Natur, die Vielfalt der Arten, die Schönheit der Ökosysteme, das Miteinander der Menschen, all das ist Ausdruck von Gottes Plan, in dem wir einen Platz haben. Darin, nicht darüber. Aber vieles ist durcheinander geraten. Die Menschen haben Gott vergessen, wollen selbst Herrscher sein, sie wollen Gott spielen. Und es ist doch Irrsinn zu glauben, wir könnten uns von dieser Erde lösen. Wir hören das ja manchmal, Träume von amerikanischen Multimilliardären, die meinen, in naher Zukunft schon andere Planeten besiedeln zu können, oder die glauben, wir könnten durch gute Technologie uns von den Grenzen der Natur befreien. Diese Träume führen in die Irre. Es gibt keine zweite Erde, keine Alternative zu dem Lebensraum, den Gott uns geschenkt hat. Wir haben einen Platz in der Schöpfung. Und dieser Platz, der muss uns doch Demut lehren. Wir sind Teil eines größeren Ganzen, das wir weder vollständig verstehen noch kontrollieren können. Diese Verbundenheit ist eine Einladung an uns, das Leben in Einklang zu gestalten. So sind wir herausgefordert, mit Respekt und mit Dankbarkeit zu handeln und nicht mit Hochmut und Selbstüberschätzung. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28 bis 30, lesen wir von dem Auftrag, den Gott uns Menschen in seiner Schöpfung gegeben hat. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Ein Auftrag, der wie eine mächtige Berufung klingt. Und das ist er auch. Aber er fordert uns von uns auch Weisheit und klares Denken. Gott hat uns mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet, die uns ja von anderen Geschöpfen unterscheiden. Und wenn wir auf das Hungertuchmotiv schauen, dann sehen wir unsere Einzigartigkeit. Dann sehen wir nämlich die lebendigen Hände, die hier die Erde umschließen. Solche Hände, die so funktional sind, die hat nur der Mensch. Und die Hände hier im Bild, sie stehen für diesen Auftrag, den wir mit unseren Händen gestalten können. Unsere Hände sind etwas Besonderes. Sie geben uns die Fähigkeit zu erschaffen, zu arbeiten, zu pflegen und Mehrwert zu generieren. Das kann kein anderes Lebewesen. Mit unseren Händen können wir helfen, heilen und Neues hervorbringen. Aber dieselben Hände können auch Zerstörung, Leid verursachen und die Schöpfung ausbeuten. Es liegt also an uns, wie wir unsere Hände einsetzen. nehmen oder geben, Ausbeutung der Natur oder die Entscheidung weniger ist mehr, quälen oder streicheln, Herrschaft über Menschen oder die Achtung der Tatsache, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, vertreiben oder Zuflucht schenken, klammern an Gewohnheiten oder Aufbruch zu neuen Wegen, töten oder schützen, Krisen und Krieg oder Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Wofür entscheiden wir uns? Was tun wir mit unseren Händen und mit unserem Menschsein und Christsein in dieser Welt insgesamt? Gottes Auftrag, das ist eine Einladung an uns. Keine Einladung zur Willkür, sondern ein Ruf in die Verantwortung. Macht euch die Erde untertan. Das bedeutet nicht, sie zu beherrschen wie ein Tyrann, sondern sie zu bebauen und zu bewahren, mit Respekt zu behandeln. Wir sind also nicht in erster Linie Herrscher, sondern wir sind Diener. Es ist eine Entscheidung, die jeder von uns wahrscheinlich auch täglich neu treffen muss. Nutzen wir unsere Hände, um Gutes zu fördern, oder missbrauchen wir sie, um Schaden zu verursachen? Dieses Hungertuchmotiv erinnert uns daran, dass unser Auftrag nicht neutral ist in dieser Welt. Es ist ein Aufruf zum Leben, zum Mitgestalten, zum Schützen und Pflegen dessen, was Gott in seiner Güte geschaffen hat und was er uns in unsere Hände gelegt hat. Es dauert ja in der Bibel auch gar nicht lange, da sehen wir, wie die Menschen ihren Auftrag in der Schöpfung nicht erfüllen, sondern gnadenlos übertreten. Das gipfelt dann in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Da wird die menschliche Überheblichkeit vollends sichtbar. Wohlauf, sagen die Menschen, wir wollen uns einen Namen machen. Der Mensch greift nach der Macht, nach der Höhe, nach der Größe Gottes selbst. Und auch dieses Hungertuchmotiv lässt diese Überheblichkeit durchblicken. Die Hände, die die Erde umfassen, ja, es müssen nicht unbedingt bergende und schützende Hände sein. Man könnte auch sehen, dass sie zupacken, dass sie nehmen, was sie wollen. Die Erde wird zum Spielball, zur Ressource, die verbraucht wird, anstatt gepflegt und bewahrt zu werden. Das viele Rot auf dem Hungertuch erzählt davon, von der Bedrohtheit und von der Zerbrechlichkeit. Es ist die Farbe der Gefahr und der Zerstörung, vielleicht auch die Farbe des Blutes, um es drastisch auszudrücken. Gottes gute Schöpfung ist in Not durch Kriege, durch Gier, durch Ungerechtigkeit, durch Leid, durch Ideologien. Und doch oft fehlt uns das Bewusstsein dafür. Die großen Probleme der Welt scheinen doch so weit weg und so abstrakt, so ungreifbar. Und wir mit unserem kleinen Leben, mit unseren kleinen Händen fühlen uns so oft überfordert. Also, was können wir schon tun? Unser Alltag ist ja sowieso schon anstrengend genug. Woher sollen wir die Kraft nehmen, uns auch noch für Gottes große Schöpfung einzusetzen? Ich glaube, als Christen kann es uns nicht egal sein, was aus Gottes gesamter Schöpfung wird. Aber ich möchte statt von der Rettung des Klimas von der Bewahrung der Schöpfung sprechen. Denn damit sagen wir als Christen etwas von unserem Verständnis von dieser Welt aus. Wir sprechen gleichzeitig auch ein Bekenntnis aus. Da ist ein Schöpfer. Da ist einer, der etwas gemacht hat, der uns das alles zum Leben geliehen hat. Und weil wir uns zu diesem Schöpfer bekennen, wollen wir mit seinem Werk, das er uns überlassen hat, sorgsam umgehen. Und trotzdem, ja, es ist so. Unsere Hände fühlen sich häufig kraftlos an, schon im Kleinen, geschweige denn im Großen. Diese Erkenntnis, wir haben oft nicht genug Kraft, führt uns dann an einen entscheidenden Punkt. Sie erinnert uns daran, dass wir Menschen nicht allmächtig sind. Sie ruft uns zurück zur Demut und zu Gott, der uns Kraft schenkt, damit wir seinen Auftrag in der Schöpfung dennoch wahrnehmen. Wir haben die ernüchternde Realität erkannt, wir erkennen sie an. Oft fehlt uns die Kraft, den großen Problemen mit unseren kleinen Händen zu begegnen. Doch gerade in dieser Erkenntnis liegt, glaube ich, eine Chance. Denn sie lädt uns ein, neu darüber nachzudenken, was Hoffnung für uns bedeutet. Nicht als passives Abwarten, sondern als tätige Hoffnung. Hoffnung, darum geht es doch am Ende. Um eine Hoffnung, die in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft von all dem Pessimismus und der Ernüchterung, dem Populismus und der Spaltung sich abhebt, diese Hoffnung. Aufkeimende Hoffnung, so wie die türkisblaue Erdkugel sich in besonderer Weise aus dem Gesamtmotiv herausstechen lässt. John Wesley sprach von tätiger Nächstenliebe und wir dürfen den Wirkungskreis dieser tätigen Nächstenliebe heute weiterziehen. Nicht nur auf den Nächsten, sondern auf unsere ganze Schöpfung ausweiten. Das heißt, alle Lebenszusammenhänge, in denen wir stehen, die brauchen tätige Nächstenliebe. Sie brauchen unser Handeln, unsere kleinen Schritte, unser Bemühen inmitten der Bedrohung, im Kleinen etwas Gutes zu bewirken. Das können wir tun, auch in unseren oft kleinen Wirkkreisen mit unseren kleinen Händen, denn wir sind nicht machtlos. Jeder Christ kann tätig werden, jeder von uns kann etwas bewirken. Was könnten kleine Schritte sein? Vielleicht ein bewusster Umgang mit Ressourcen, weniger verschwenden, mehr teilen in Gerechtigkeit. Gerade in der Passionszeit versuchen ja verschiedene Fastenaktionen auch dafür zu sensibilisieren. Vielleicht ist es auch schon ein kleines Friedenswort zu unserem Nächsten oder eine private Versöhnung, denn niemand braucht Krieg und Konflikte auch noch im Kleinen, wenn schon auf der Weltbühne die Säbel rasseln. Vielleicht ist so ein kleiner Schritt ja auch schon ein blühender Balkon, ein bepflanztes Stück Erde, das Lebensraum für Insekten schafft. Vielleicht ist es ein offenes Wort, das andere ermutigt, ebenfalls tätig zu werden. Kleine Handlungen also, die unscheinbar scheinen und wirken, aber sie sind Ausdruck von tätiger Hoffnung. Tätige Hoffnung, die in unserer Christusnachfolge ihren Ursprung hat. Dort, wo wir handeln, wo wir gestalten, wo wir im Vertrauen auf Gottes Segen wirken, da kann Hoffnung aufblühen. Als Christen sind wir eingeladen, diese Hoffnung aktiv in die Welt zu tragen, durch unser Tun, durch unsere Hände, durch unsere tätige Nächstenliebe zur ganzen Schöpfung. Gottes Segen ruht auf uns, wenn wir solche kleinen Schritte gehen. Liebe Geschwister, was wird nun also aus Gottes Schöpfung? Es geht um mehr als Natur- und Umweltschutz. Es geht um die Gesamtheit der Schöpfung in all unseren Lebenszusammenhängen. Können wir Gutes bewahren und Gutes gestalten? Oder sind wir über diesen Punkt längst hinaus? Wenn wir auf das Hungertuch blicken, dann stellen wir uns Fragen. Können wir die Erde noch halten oder entgleitet sie uns? Kann der Frieden halten oder übernimmt der kriegslüsterne Massenwahn dieser Tage das Ruder endgültig? Schaffen wir es, Gesellschaft gerecht zu gestalten? Denn viele Menschen nehmen massive Ungerechtigkeiten wahr. Es sind große Fragen, die viele Menschen bewegen. Manche verlieren darüber den Mut und die Gelassenheit. Die Sorge um die Schöpfung, um den Frieden, um die Zukunft dieser Welt, ja, das kann erdrückend sein. Aber die Schöpfungsgeschichte gibt uns auch hier wertvolle Hinweise, wie wir mit solchen Ängsten umgehen können. Zuallererst, wir sind nicht Schöpfer. Wir sind Geschöpfe, auch in diesem Punkt. Manche Dinge liegen schlicht und ergreifend nicht in unserer Hand, so sehr wir es uns auch bemühen. Diese Erkenntnis verlangt Demut. Die Demut, unsere Grenzen anzunehmen und die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, dem Schöpfer selbst anzuvertrauen. Die Ruhe und Klarheit, die wir dafür brauchen, die kommt ebenfalls aus der Schöpfungsgeschichte. Gott selbst verordnet sich nach seinem Schöpfungswerk einen Ruhetag. Und Gott ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und dieser Ruhetag ist auch uns geschenkt. Eine Einladung innezuhalten, Klarheit zu finden, neue Kraft zu schöpfen. Denn nur aus der Ruhe heraus können wir auch bewusst handeln mit Liebe und Achtsamkeit. Alles andere verfällt in hektischen Aktionismus. Und schließlich erinnern wir uns daran, dass Gottes Schöpfung und unser Dasein als Geschöpfe am Ende immer noch vorläufig ist. All das Bedrohtsein, all der Unfrieden, all die Zerbrechlichkeit, die wir erleben, sind Ausdruck des Gefallenseins und der Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt. Doch Gott hat uns eine neue Schöpfung verheißen, einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo das alles nicht mehr sein soll. Diese Verheißung ist nicht Vertröstung, sondern Hoffnungsquelle. Sie gibt uns die Gewissheit, dass unser Tun hier und jetzt nicht vergeblich ist. Aus dieser Verheißung dürfen wir schöpfen, wenn es darum geht, gut mit Gottes Schöpfung heute und hier umzugehen. Mit unserer tätigen Nächstenliebe, aus dieser Hoffnung heraus wird heute schon etwas vom Reich Gottes in dieser Welt sichtbar und verwirklicht. Amen.